Herzlich willkommen bei Überall Geschichte. Mirko, wir haben eine spezielle Folge vorbereitet über die Geschichte des Fitness. Und wir haben das in Zusammenarbeit gemacht mit beweg.ch. Beweg.ch, das ist euer Studio für Bewegung, Personal Training und individuelle Begleitung für Menschen jeden Alters in Basel und darüber hinaus. Und ja, Mirko, damit auch für dich und mich.
Für dich und mich, weil allen, egal ob du Rückenschmerzen hast, ob du verspannt bist, ob du, ja, wie wir beide es vielleicht nötig hätten, einfach wieder fit werden willst oder ob du im Alter beweglich bleiben möchtest. Beweg ist dein Studio und da kannst du dich individuell begleiten lassen bei deinem Training in Basel im neuen Studio oder ganz einfach bei dir zu Hause, auch virtuell.
Gute Sache, und für Überall Geschichte Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es einen einmaligen Rabatt von 15% auf alle neu abgeschlossenen Abos. Geht dazu einfach auf beweg.ch, bucht dort ein Abo und schreibt dabei den Vermerk Geschichte rein. b-weg.ch.
Ein absolutes Top-Angebot, würde ich sagen. Alan, ich schreibe mich vielleicht sogar selbst ein, weil ich brauche dringend mehr Bewegung. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Hallo Alan, du siehst heute wieder unglaublich blendend aus.
Das war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht geplant. Ich wusste nicht, dass jetzt du gleich mit so einer Schmeichelei mich aus dem Konzept wirst. Danke, du siehst natürlich ebenfalls blendend aus. Und wie machst du das nur?
Diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch, die uns kennen, die wissen natürlich, dass wir absolut durchtrainierte, wohlgeformte Menschen sind, die unglaubliche Sportpensen absolvieren, um möglichst in Form zu bleiben. Und ja, wenn du mich nach meinem Geheimnis fragst, Alan, das kann ich hier so nicht preisgeben. Dafür müssten wir fast schon einen Abo-Kanal einrichten.
Bonusfolge,
ja. Sag, wie hältst du es mit dem Sport?
Ja, sag mir so, ich habe immer wieder Phasen, mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, genau das macht das Thema so spannend, wenn ich hier subtil ablenken darf. Fitness ist ja heute irgendwie allgegenwärtigst, überall da. Also jeder hat einen Bezug dazu und jede. Entweder weil er oder sie ins Fitnessstudio geht, draußen im Park sich betätigt oder zu Hause vor dem YouTube-Bildschirm oder weil man ein schlechtes Gewissen hat, dass man vielleicht nicht genug Sport treibt. Aber es ist irgendwie immer da und es ist sehr selbstverständlich geworden. So selbstverständlich, dass man vielleicht fast vergisst, dass diese Kultur eigentlich historisch gesehen ziemlich jung ist.
Genau. Und vielleicht noch als kleine Klammerbemerkung, ich glaube, wir können festhalten, das war eine unserer, ja, ich würde sagen, drei besten Einführungen in eine Folge, die wir je gemacht haben. Aber schließen wir diese Klammer, überlassen wir das den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, du sagst es richtig, es ist ein historisch gesehen relativ junges Phänomen. Also vor etwa 150 Jahren war es eher die Turnbewegung, die man mit Sport assoziiert hat. Danach ging es um die Flucht vor dem ungesunden Alltag der Moderne. Später kamen dann Aerobic, Studios, Jogging und so weiter. Also Fitness mehr als nur Sport. Es geht dabei natürlich auch um Mode, es geht um Ernährung, es geht um Geisteshaltungen, Wirtschaft, Popkultur, manchmal auch um Politik. Und darum machen wir heute eine kleine Geschichte der Fitness. Von Turnvater Jan bis Jane Fonda, von Trimm-dich-Pfaden bis Instagram-Influencer oder so ähnlich.
Genau. Und wir fragen uns, warum Fitness eigentlich auch so viel erzählt über unsere Gesellschaft. Und lass uns gleich mit dem Turnen anfangen, das du erwähnt hattest, das ja ein bisschen am Beginn dieser neuzeitlichen Beschäftigung mit Fitness steht. Wann wird da erstmals eigentlich mit den gesundheitlichen Aspekten argumentiert? Wann wird gesagt, dass Turnen, dass Sport, dass körperliche Betätigung etwas ist, das man nach einem vielleicht auch Programm machen sollte? Was ist da die... Ja, auch die intellektuelle Wurzel dahinter.
Die Idee des Turnens als eine gesunde Betätigung, die stammt eigentlich aus Ideen der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Und wichtig für diese Geschichte sind die Philanthropen, also die Menschenfreunde. Und für diese Philosophen ist die Menschenliebe zentral. Und da vermischen sich viele Dinge. Da geht es einerseits um eine Art natürliche Menschenfreundlichkeit. Es geht aber auch um christliche Nächstenliebe. Und das wird vermengt zu einer Art Menschenfreund sein. Aber, und das ist ganz wichtig, bei diesen Philosophen geht es nun nicht mehr nur darum, Not zu lindern, sondern man möchte auch die Ursachen von sozialen Übelständen beseitigen. Und der Schlüssel wird in erzieherischen Maßnahmen gesehen. Und prägend für diesen ganzen Kontext ist ein Werk, das 1762 erscheint, mit dem Titel «Émile ou de l'éducation», also Deutsch «Émile» oder «Über die Erziehung». Das ist das reformpädagogische Hauptwerk von Jean-Jacques Rousseau. Und daraus abgeleitet entsteht dann um 1770 etwa im Gebiet des heutigen Deutschlands der Philanthropismus, also eine pädagogische Reformbewegung.
Okay, Rousseau verbinde ich bisher eher mit Demokratietheorien. Wie kommt denn das Turnen, die körperliche Betätigung als etwas Gesundes? Wie kommt das in die pädagogische Reformbewegung der Aufklärung?
Diese Philanthropen und für uns hier besonders wichtig Christian Gotthilf Salzmann, die traten ein für eine vernünftig-natürliche Erziehung, wie sie es nannten. Und diese Pädagogik, also ihre Lehre, auch ihre schulische Ausbildung, sollte dem Vertrauen in die menschliche Natur folgen. Und das Idealbild ist dann ein harmonisch ausgebildeter Mensch, der tatkräftig ist, selbstbewusst, geistig und körperlich gleichermaßen auch erzogen. Und jetzt der Kontext oder die Verbindung zum Turnen, zum Sport. Der Körper, der Leib, wie es damals hieß, wird als Schlüssel der Erziehung angesehen. Und darum wird eben in diesem pädagogischen Reformkonzept eine Naturnähe propagiert, die körperliche Ertüchtigung, Abhärtung und ganz explizit auch Leibesübungen. Und die zentralen Pioniere für dieses Segment, für dieses Feld sind der erwähnte Christian Gotthilf Salzmann und auch Johann Christoph Friedrich Gutsmutz. Und Salzmann, der hat 1784 in Schnepfenthal in Thüringen eine Schule gegründet, das Philanthropien Schnepfenthal. Und da sind Schüler und Lehrer gleichermaßen aus ganz Deutschland, aus allen Teilen Deutschlands dahingegangen. Auch Gutsmutz war so einer, ein Lehrer. Und Salzmanns Pädagogik kreist eigentlich um eine Idee, die auch schon in der Antike virulent war. Also es gibt ja diesen geflügelten Satz, mens sana in corpore sana, also gesunder Geist in gesundem Körper. Und für Salzmann ist die körperliche Gesundheit die Grundlage für eine geistige Entwicklung des Menschen. Und er hat dann auch rückblickend 1806 in seinem pädagogischen Hauptwerk, da hat er geschrieben, mein Körper ist mir doch wahrlich das Nächste. Und diesen gesund zu halten, muss meine erste Wissenschaft sein. Und mit diesem Impetus, mit diesem Motto, wenn man so will, integriert er dann auch seinen Unterricht in die Schule. Also er hat neben den normalen, klassischen Fächern, die unterrichtet werden, auch Sportunterricht in seinem Curriculum, praktische Arbeit. Und er hat eben diesen Johann Christoph Friedrich Gutsmutz. Und die beiden sind so eine Art kongeniales Duo, weil Gutsmutz, der übernahm 1786, also zwei Jahre nach der Schulgründung, eigentlich die Leitung der Gymnastik an der Schule, war ein Laie. Und Gutsmutz führt dann Leibesübungen ein, Spiele, kombiniert es mit Wandern, mit Gartenarbeit, mit Handwerk. Also bringt so eine erste praktisch-pädagogische Anwendung auch. Und erstmals, er versucht es auch methodisch zu entwickeln. Die legen dann im Wald neben der Schule den ersten historischen Turnplatz Deutschlands an. Und das ist eigentlich so die Keimzelle des Turnsports, also irgendwo im Thüringer Wald.
Okay, aber was turnt man denn da auf Deutschlands erstem Turnplatz im Thüringer Wald? Also wie würden Sie das vorstellen? Sie haben da Übungen, Gewichte, Geräte?
Ja, Gutsmutz übernimmt bestehende Übungen. Also er erfindet das nicht alles neu. Und er bezieht sich da auf andere Reformpädagogen seiner Zeit. Das sind Übungen wie im Takt gehen, laufen, hoch- und weitspringen, auf einem schmalen Holz balancieren oder mit ausgestrecktem Arm Gewichte tragen, Spiele mit Ball im Sommer, baden, auch voltigieren, also Übungen mit Pferden. Und Als er beginnt, diese Übungen auch praktisch im Alltag mit seinen Schülern auszuüben, da beginnt er eben methodisch das auch zu reflektieren und zu erweitern. Also nach 2 Jahren ist sein Gymnastikunterricht schon wesentlich modifiziert. Also da gibt's dann Wettrennen, Weitsprung, Hochsprung über einen Stock, den man beliebig erhöhen kann, führt forcierte Märsche durch, er wirft Dinge in die Weite, Schlittschuhlaufen, Schlittenfahren, Skilaufen und so weiter. Und das sind eben, das sind nicht alles vollkommen neue Übungen, aber es ist ein neuer methodischer Ansatz, weil zentral für Gutsmuts war, er möchte die Leistung steigern, also hin zu einer Vollkommenheit. Also das erste Mal so eine Art Optimierungsgedanken in der sportlichen Betätigung.
Ja.
Und Gutsmuts berücksichtigt dabei auch die individuellen Voraussetzungen seiner Schüler. Also er sieht, gewisse sind schneller, gewisse sind langsamer, kräftiger, weniger kräftig und so weiter. Und er erkennt dann, dass er sportliche Übungen anpassen muss, dass er seine Übungen in einen Lernprozess integrieren muss. Damit ist er eigentlich der erste Sportpädagoge. Also er praktiziert, er reflektiert, ändert, er schreibt auch darüber, bringt 1793 einen absoluten Klassiker auf den Markt, Gymnastik für die Jugend. Und das ist so eines der allerersten sporthistorischen Anleitungen, wenn man so will, um Sport zu treiben, um seinen Körper zu optimieren.
Klingt schon sehr modern.
Absolut.
Was Salzmann und Gutsmuts da machen, da im Thüringer Wald. Wir haben ganz am Anfang auch Friedrich Ludwig Jahn erwähnt. Turnvater Jahn.
Genau.
Den kennen wohl die meisten irgendwie oder haben den Namen schon mal gehört. Gibt es da eine Beziehung zwischen diesen Pionieren Gutsmuts und Salzmann und dem großen Turnvater?
Ja, die gibt es natürlich. Gutsmuts war wichtig im ausgehenden 18. Jahrhundert und Jahn ist eine Figur des beginnenden 19. Jahrhunderts, wo Turnen auch eminent politisch wird. Und Friedrich Ludwig Jahn, der wurde 1778 im äußersten Westen von Brandenburg geboren, also so auf dem halben Weg zwischen Hamburg und Berlin, ist ein Pfarrerssohn.
Preußen,
genau. Studiert an mehreren Unis, wird rausgeworfen, zieht umher, streitsüchtig, selbstherrlich, ist ein schwieriger Mensch, wird auch oder sozialisiert sich auch in einem zunehmend deutsch-nationalen Milieu, das ist ganz wichtig. Und Jahn besucht dann Gutsmuts in Schnepfenthal, also in Thüringen, im Jahr 1807 und lässt sich da vor Ort auch auf diesem Turnplatz inspirieren. Und ganz wichtig für Jahn und für das Turnen auch dann im 19. Jahrhundert, schon Gutsmuts hatte 1793 in seiner Gymnastik für die Jugend geschrieben, dass die Leibeserziehung der jungen Menschen grundlegend sei, um sie, Zitat, zu würdigen Vaterlandsverteidigern zu machen. Und Gutsmuts hat dann auch der preußischen Regierung empfohlen, Gymnastik und Turnen an den Schulen einzuführen, als Maßnahme der Wehrertüchtigung, und schrieb dann auch in seiner zweiten Auflage der Gymnastik, man müsse den, Zitat, Körper zum Dienst des Staates verwenden. Führt dann auch erstmals Übungen auf, wo man soldatische Gewehrgriffe üben solle, Marschübungen und so weiter. Und das alles findet statt im historischen Kontext so ab 1800, wo sich der Zeitgeist immer deutlicher zu wandeln beginnt. Also es kursieren diese Ideen eines vereinigten Deutschlands. Es ist die Zeit der Napoleonischen Kriege. Das heutige deutsche Staatsgebiet ist in zig Kleinstaaten unterteilt. Und auch Gutsmuts wandelt sich in dieser Zeit von einem kosmopolitischen Pädagogen, wenn man so will, und Aufklärer zu einem deutschen Nationalerzieher. Und ebnet damit auch den Weg für das Turnen von Jahn, das ganz klar nationalistisch konnotiert war.
Okay, also diese reformpädagogischen Pioniere, die wandeln sich selbst, aber ihre Konzepte, die gibt es ja noch. Was macht denn Turnvater Jahn jetzt mit diesen Grundlagen? Wie baut er das aus?
Ja, Jahn schreibt schon 1808, also ein Jahr, nachdem er Gutsmuts besucht hatte in Thüringen, sein Werk «Deutsches Volkstum», wird dann 1810 veröffentlicht und das ist sein ideologisches Hauptwerk. Also er ist ein glühender Nationalist und er formuliert da die Vorstellung, dass man die volksentwürdigenden Dienstbarkeiten durch Ausländerei abschütteln solle. Also es ist im Wesentlichen ein flammender Appell gegen ausländische Einflüsse und Besetzungen. Und der eigentliche Twist bei Friedrich Jahn ist, Der Turnsport, der diente eigentlich nur scheinbar dieser individuellen körperlichen Ertüchtigung, wie bei den Reformpädagogen. Wichtiger war bei Jahn die nationalistische Willensbildung, also die Volkserziehung zum Deutschtum. Jahn hatte auch dezidiert antisemitische Züge, das ist aber eine andere Geschichte. Und Jahn legt mit seinem Turnsport eigentlich wesentliches Gewicht auf die paramilitärische Ausbildung der Turner, um die sogenannten Feinde der Freiheit zu besiegen. Und das spiegelt sich auch ein bisschen in diesem Begriff Turnen. Turnen ist ein Kunstwort von Jahn, und nach Jahns Ansicht war ein Turner in den alten nordischen Sprachen ein Krieger. Außerdem erinnerte Turnen an das mittelalterliche Turnier. Also da gibt es schon auch semantisch eine klare Verschiebung.
Interessant, das wusste ich nicht.
Ja, wusste ich auch nicht, bis zu dieser Folge. Ich liebe unseren Podcast allen. Und Jahn gründet dann 1811 den Berliner Turnverein, den, glaube ich, ersten Turnverein weltweit, und richtete dann auch einen ersten Turnplatz ein auf der Hasenheide im Süden Berlins. Das ist heute in Neukölln, damals war das ein Jagdrevier. Und er orientiert sich da natürlich auch an diesem Schnepfenthaler Turnplatz im Thüringer Wald, lässt Leichtathletik trainieren dort und vor allem auch Turnen an Geräten, also an Pferd, Klettergerüst, Ringen, Schwebebalken. Auch eine wesentliche Innovation von Jahn, das Barren und das Reckturnen. Er integriert Schwimmen, Fechten, Wandern. Und auch das ist ganz wichtig fürs Verständnis, welche gesellschaftliche Bedeutung das Turnen hatte in dieser Zeit. Jahn entwickelt eine fix organisierte Turngesellschaft mit festen Regeln. Da gibt's keine ständischen Hierarchien, also alle sind gleich in diesen Turnvereinen. Man trifft sich und trainiert in einheitlicher Turnkleidung, also eine Art Uniformierung, die stattfindet. Ja. Und das alles ist auf eine Art sehr demokratisierend, aber auch sehr militärisch.
Ja, und jetzt weiß ich, warum ich instinktiv immer etwas Mühe hatte mit dieser Turnerei. Ja. Du hast mir gerade den intellektuellen Überbau oder Unterbau geliefert, ja, um das zu verstehen. Okay, wir kommen dann später auf angenehmere Formen der körperlichen Betüchtigung, wie ich finde. Aber sag noch schnell, um das abzuschließen: Was wird denn aus diesem Jahn in dieser eminent politischen Zeit, in der er sich befindet und der er sich ja auch wohlfühlt?
Also Jahn hält auf der Hasenheide regelmäßig seine Turnveranstaltungen ab. Da gibt's dann nationalistische Ansprachen, vaterländische Lieder werden gesungen. Es werden auch Vorturner ausgebildet, die den Sport dann in andere Regionen Deutschlands tragen sollen. Ab 1813 wird er auch als Turnvater bezeichnet oder angesprochen. Also die Idee dieser großen Gründerfigur des deutschen Turnens, das Turnen als Volkserziehung zum Wohle Deutschlands, ist natürlich sehr verklärend, muss man auch kritisch reflektieren. Und er veröffentlicht dann 1816 zusammen mit Ernst Eiselen den Bestseller «Die deutsche Turnkunst». Und damit ist dann Gymnastik und Turnen, Turnübungen, die sind dann definitiv im Fahrwasser dieser politischen Überzeugungen angelangt. Also das markiert dann eigentlich die endgültige Wende von diesen reformerischen Überlegungen hin zu einer nationalistischen Leibesertüchtigung. Und in dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis eigentlich 1918, also bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, blieb dieser zentrale Gedanke des Schulturnens, dass eben diese sportliche Betätigung, die Leibesübung der Volksgesundheit diene und eine Art Vorschule für den Militärdienst sei, mit der man wehrtüchtige, gehorsame Männer erziehe.
Ja, und jetzt sind wir ja zeitlich schon mitten in dieser Zeit auch des Höhepunkts der Industrialisierung, auch der Technikgläubigkeit. Und das finde ich ja auch interessant, dass in dieser Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts dann, in Europa, nicht nur in Deutschland, ein regelrechter Boom einsetzt an Fitnessgeräten. Mhm. Das ist eben auch die Zeit, wo Ärzte und Ingenieure wie Gustav Zander damit beginnen, aufwendige Maschinen zu entwickeln, die ein bisschen so aussehen, wenn man die anschaut, wie eine Mischung aus Zahnarztstuhl und Folterbank, die aber dann ganz spezifische therapeutische Funktionen erfüllen. Man kann damit Armzüge machen, Beinpressen oder Rumpfdrehungen. Und vor allem in Deutschland gibt es dann ganz viele, immer neue Patente für diese Apparate. Und es gibt auch sowas, das man nennt mechanische Turnanstalten. Also so Anlagen eigentlich hochtechnisiert, wo Patienten oder Bürger, eher wohlhabende Bürger, weil es war teuer, gegen Gebühr trainieren. Mhm. Und das ist dann eigentlich die Idee, dass man diese Leibesertüchtigung eben nicht nur mit der Natur und mit, ja, eigentlich einfach körperlicher Kraft bewältigt, sondern dass man Technik einsetzt, um diesen menschlichen Körper noch effizienter zu formen, auch systematischer zu formen. Das ist, gehört ja auch in diese Zeit.
Genau. Und spannend, gleichzeitig tauchen aber eben in dieser Zeit auch die ersten Bilder auf von Menschen, die barfuß in der Sonne Gymnastik machen, die sich diesem Trend auch hin zur Technisierung des Sports widersetzen, entgegenstellen. Was steckt hinter dieser Gegenbewegung?
Ja, das ist die Lebensreform. Und diese Bewegung, die entsteht als Reaktion auf die Industrialisierung. Die Städte in dieser Zeit, die waren laut, eng, dreckig, überall Fabrikstaub, Ruß. Und auch die Arbeit in den Fabriken, die war ziemlich monoton, ungesund. Und viele Menschen in dieser Zeit, die fühlten sich nervös und erschöpft. Und es gab so dieses geflügelte Wort, man sprach von der Nervosität der Moderne, die Leute befallen habe. Und die Antwort dieser Lebensreformbewegung, die lautete nun zurück ins Licht, zurück an die Luft, zurück zur Natur. Mhm. Also so ein bisschen, eine Retro-Perspektive.
Also, früher war es besser.
Früher war es besser, ja, genau. Es ist ein bisschen eine Verfallssicht auf die Welt, die da dahinter steckt. Und die hatten dann, finde ich, Methoden, die mir jetzt persönlich ein bisschen sympathischer sind als diese Turnerei. Sie schliefen mit offenen Fenstern, sie machten Atemübungen im Freien am Morgen, sie aßen einfache Kost, oft auch vegetarisch, und auch Gymnastik gehörte dann zum Alltag. Und es gibt zu dieser Zeit und zu dieser Lebensreformbewegung auch viele hübsche Anekdoten mit berühmten Leuten. Ein Beispiel: Franz Kafka, der große Schriftsteller, der verbrachte 1912 zwei Wochen in einem sogenannten Lichtlufthaus im Harzgebirge, im Jungborn-Sanatorium. Und dort, da gab es ein streng getaktetes Programm, also vegetarische Kost, Gymnastik und dann Nacktbäder. Und das war auf diese Zeit, die doch immer noch auch für heutige Verhältnisse recht prüd war, schon speziell. Und Kafka, der schrieb danach, dass ihn beim Anblick dieser gänzlich Nackten eine leichte oberflächliche Übelkeit erfasst habe. Und ja, also das zeigt, dass auch für Zeitgenossen, die das eigentlich gut fanden, war das eine neue Körperkultur, die auch recht gewöhnungsbedürftig war.
Ein Ort, der mit dieser Zeit, aber auch mit dieser Idee der Nacktheit, des Turnens draußen eng verbunden ist, ist der Monte Verità bei Ascona, also im Tessin in der Schweiz. Warum wurde ausgerechnet dieser Hügel, dieser Berg der Wahrheit so berühmt?
Der Monte Verità, der wurde ab 1900 zu einer Art Versuchslabor. Und das hatte damit zu tun, dass Ida Hoffmann, eine Pianistin aus Montenegro, und Henri Oedenkoven, der Sohn eines belgischen Industriellen, die gründeten dort mit Gleichgesinnten ein Sanatorium, wiederum ein vegetarisches Sanatorium. Also dieser Vegetarismus ist mir aufgefallen beim Recherchieren, der war damals schon auch sehr en vogue. Und man lebte also dort auf diesem Berg in einfachen Holzhütten, manche sogar neben diesen sogenannten Lichtlufthütten. Und der Alltag, der war recht klar strukturiert. Frühes Aufstehen, kaltes Wasser, einfache Übungen im Freien und dann aß man Obst, Gemüse, Getreide. Alkohol tabu, Übermaß, Schlemmerei, Völlerei auch tabu. Und
Freuden, ohne Freuden.
Ja, ziemlich asketisch, muss man auch sagen. Ja. Und es gab dann ab 1913 diese legendären Sommerkurse von Rudolf von Laban. Und das war ein Mann, der da auf einer Wiese unter Palmen und Laubbäumen diese Idee hatte, dass man da tanzend, nackt wirbelnd oder leicht bekleidet zu Trommelklängen über die Wiese hüpft. Und die Einheimischen da, die hatten dafür einen Namen, also übersetzt Nacktballett, die macht sich ein bisschen lustig drüber, die Tessiner da. Aber für viele Gäste war das sehr befreiend. diese Erfahrung, da nackt über diese Wiesen zu tanzen. Und es gab auch ein bisschen einen Promi-Hype rund um diesen Ort, weil auf dem Monte Verità, da tauchten dann wirklich recht viele bekannte Namen auf. Also Hermann Hesse, Schriftsteller, der lebte 1907 eine Zeit lang da in einer Lichtlufthütte. Schönes Wort. Und er kletterte nackt in den Felsen rum. Hans Arp und Sophie Teuber-Arp, die Künstler, die waren dort. Paul Klee war dort. C.G. Jung, der berühmte Psychoanalytiker. Also das war so ein kultureller Hotspot, weit über Körperkultur hinaus. Und das hat sicher auch zu dieser Aura beigetragen, dieses Ortes.
Ja. Place to be der Zeit. Und neben solchen Orten gab es ja in dieser Zeit auch unterschiedliche Autoren, die versucht haben, den Alltag zu strukturieren. Also mit Publikationen, heute würde man wahrscheinlich Ratgeberliteratur sagen, die versucht haben, den Alltag der Menschen zu strukturieren. Einer davon, Jürgen Peter Müller mit seinem Buch My System. Was war das genau? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was empfehlen die Leute da?
Im Grund ging es darum, ein System zu finden für den Alltag. Die Nachttänzer und Monte Verità-Bewohner, die hatten ihr System und ein anderes System war das von Jürgen Peter Müller. Das war ein dänischer Gymnastiklehrer und der hat 1904 war es, ein schmales Buch veröffentlicht, eben My System hieß das. Und das war eigentlich ein Programm aus 18 Übungen, die man etwa 15 Minuten am Tag machen sollte. Alles ohne Geräte, nur mit dem eigenen Körpergewicht. Das waren dann Dehnungen, Rumpfübungen, Gelenkkreise, also bewusste Atmung, also recht simpel, so reduced. Und am Ende steht dann immer ein kaltes Abreiben oder eine Dusche. Und das Buch oder das Büchlein, das wurde ein internationaler Bestseller. Also wurde in ganz viele Sprachen übersetzt, Millionen Auflage. Und es ist auch, glaube ich, verständlich, warum. Weil diese Routinen, die dieser Müller da in diesem Büchlein festhielt, die waren eigentlich überall machbar. Also man brauchte nur ein paar Quadratmeter Platz, bisschen Disziplin, sonst nichts. Heute würden wir sagen, sehr modern. Ich meine, das ist das Zeug, was wir uns heute zum Teil eben auf YouTube oder Instagram anschauen.
Fit in 15 Minuten.
Genau. Das hat der eigentlich schon vorweggenommen. Mit dem Ziel, wenn man das macht, hat man einen gesünderen Alltag.
Und spannend auch, dass bereits dort der Zusammenhang gemacht wird zur Ernährung. Also es gibt da insbesondere eine Person, prominent, die man heute eher mit Frühstück verbindet, Maximilian Oskar Bircher-Benner. Birchermüsli, wer war das und wie wird Ernährung und Gesundheit, Sport zusammengebracht?
Bircher-Benner war ein Schweizer Arzt, der hatte in Zürich eine Klinik für Ernährung und Naturheilkunde. Und er glaubte, dass viele Krankheiten mit der richtigen Kost behandelbar seien. Also Ernährung ist bei ihm eine Antwort auf Krankheiten, eben auch auf diese gewissen Krankheiten der Moderne, die er auch überall sah und diagnostizierte. Und du hast schon gesagt, das Birchermüsli, das ist sein bekanntester Beitrag zur Geschichte des Fitness, der Gesundheit im weiteren Sinn, diese Mischung aus Haferflocken, Obst, Nüssen, Milch. Aber für ihn war das eben nicht einfach ein Frühstück, wie wir es heute kennen, ein Zmorgen, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, sondern ein therapeutisches Instrument. Also das war schon mehr als das. Und in seiner Klinik, da hat er das alles zusammengebracht. Er verband der Ernährung mit Spaziergängen, Gymnastik und Ruhe. Und auch da ging es wieder sehr stark darum, wie sehr der Alltag die Menschen prägt. Also die Patienten in seiner Klinik sollten bei ihm erleben, dass ein guter Alltag selber schon heilend ist. Und das klingt heute fast ein bisschen banal, aber damals war das eher revolutionär, weil eben bisher hatte man Essen, Bewegung und Lebensführung nicht wirklich zusammen gedacht. Und bei ihm in der Klinik sah es dann so aus, also da saßen dann die Patienten morgens am offenen Fenster, bekamen da eine Schale frisches Birchermüsli und machen danach eine Runde Gymnastikübungen im Park. Also und viele Städter, und er hatte dann vor allem auch gut betuchte Städter, bürgerliche Schichten, die sonst, die gaben nur Kaffee und Weißbrot, und wenn die dann in seiner Klinik so einen Aufenthalt hatten, das war dann ein ganz neues Lebensgefühl.
Ja, also sehr auch, um es mit einem modernen Schlagwort in Verbindung zu bringen, auch ein quasi eine achtsame Lebensführung,
ja,
bedacht auf einen guten Alltag, um eben auch das seelische Wohlbefinden zu erreichen.
Genau.
Und dennoch bringt diese Zeit ja auch dunkle Kapitel hervor. Also nicht zuletzt die Nationalsozialisten haben ja dann später einen Kult um den Körper gemacht. Und da gibt es auch Exponenten dieser Lebensreformbewegung, die das gepusht haben. Also wie geht das zusammen?
Ich glaube, man muss klar unterscheiden. Also auf der einen Seite stehen diese sehr praktischen Elemente, diese Atemübungen, Gymnastik, Licht, Luft, einfache Kost. Das sind, würde ich sagen, sachliche Bausteine, die auch ohne Ideologie genutzt wurden und die man ja auch heute ohne Ideologie nutzen kann. Und dann, das gesagt, gab es auf der anderen Seite Figuren, die das Ganze sehr aufgeladen haben. Also dieses Bild vom Körperkult, der da betrieben wurde, vom Körper, der sich in den Dienst dann des Volkskörpers stellt und so weiter. Also da geht es dann auf eine schiefe Bahn. Aber ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich oft so mit Bewegungen, die mit viel Leidenschaft betrieben werden, dass die dann auch anschlussfähig werden für politische Deutungen. Und das ist definitiv schon auch passiert mit dieser Lebensreformbewegung, zumindest in der Spätphase.
Ja, zum Glück, Alan, darf Sport heute immer noch ideologiefrei mit Spaß betrieben werden. Wir gehen in eine ganz kurze Pause und schauen uns danach an, was ja nach dem großen Desaster des Zweiten Weltkriegs mit der Sportbewegung passiert. Bis dann, bleibt dran.
Und da sind wir wieder mit dem zweiten Teil unseres Streifzugs durch die Sportgeschichte. Wir waren beim Zweiten Weltkrieg und sind jetzt eigentlich am Ende des Zweiten Weltkriegs. Europa, besonders Deutschland, liegt in Trümmern. Sport und besonders auch das Turnen ist ein bisschen, ja, steht vor dem Hintergrund dieser Wehrertüchtigungsideologie oder ein bisschen pervertiert. Was heißt denn das jetzt für den Moment, wo wir sehen, wie wird denn Sport nach dem Zweiten Weltkrieg betrieben, Mirko? Welchen Stellenwert hat der Sport auch? Vielleicht gerade in Deutschland, wo ja der Einschnitt besonders hart war.
Ja, so ein Schlaglichtblick auf Deutschland um 1960 etwa waren knapp 10% der Westdeutschen in einem Sportverein. Also Sport ist äußerst selektiv, überwiegend männliche Jugendliche, junge Erwachsene aus der Mittel- und Oberschicht sind Sporttreibende. Und es herrscht eigentlich so eine Art Wettkampf- und Leistungsorientierung. Also es gibt eigentlich keine oder sehr, sehr wenig Angebote für Frauen, für ältere Menschen, für Familien. Kurz, so dieses Nachkriegs-Wiederaufbau Deutschland, da kann man eigentlich sagen, Sport bedeutet Wettkampf plus Leistung plus Disziplin. Das ist so das Verständnis von Sport in dieser Zeit. Und zugleich gibt es ein wachsendes Problem. Also in den Industrieländern generell, nicht nur in Deutschland, gibt es zunehmend verfügbare freie Zeit. Also es gibt eine Arbeitszeitverkürzung von 48 auf 44,5 Stunden pro Woche zwischen 1950 und 1960. Es gibt mehr Urlaubstage. Also generell diese Wirtschaftswunderjahre sind auch begleitet mit zunehmender Freizeit für die Menschen. Und es kommt eine Sorge auf vor der sogenannten Freizeitnot. Also die Sorge ist, die Menschen könnten zu passiv werden, zu faul, weil diese Sorge, die ist nicht gerade unbegründet, aus den USA kommen erste medizinische Erkenntnisse zu den sogenannten Zivilisationskrankheiten wegen Bewegungsmangel. Also man stellt fest, wenn die Menschen sich weniger bewegen, dann treten vermehrt Zivilisationskrankheiten auf, also Herz-Kreislauf-Probleme, Übergewicht, solche Dinge. Und das korreliert natürlich auch mit mehr Freizeit. Und es gibt dann so eine Wegmarke, die Arbeitstagung des Deutschen Sportbundes in Duisburg am 7. und 8. November 1959. Und der Titel dieser Arbeitstagung lautet «Sport und Freizeit». Und da schlagen der Deutsche Turnerbund und die Deutsche Sportjugend vor, dass man einen sogenannten zweiten Weg brauche. Und dieser zweite Weg sollte eine Ergänzung sein zu diesem traditionellen Wettkampfsport. Und das Ziel auch aus der Beschlusserklärung von 1960 sei, Zitat, einen zweiten Weg aufzubauen, der dem Erholungs-, Spiel- und Sportbedürfnis breiterer Volksschichten entspricht. Und das ist eigentlich so der Beginn des modernen Verständnisses von Breitensport und auch in gewisser Weise von staatlicher Gesundheitsvorsorge.
Ja, also ein Paradigmenwechsel, nicht mehr nur dieser Fokus auf Spitzensport, Wettkampfsport, sondern eben ein inklusiveres Verständnis. Das heißt ja wahrscheinlich dann auch, dass der Sport dann auch außerhalb der traditionellen Vereinsstrukturen ein Thema wird, oder?
Also der Deutsche Sportbund plant konkret oder sieht vor, möchte, dass neue Vereine gegründet werden, dass bestehende Angebote ausgebaut werden. Es sollen staatlich koordinierte Programme ins Leben gerufen werden, um eben diese bisher vernachlässigten Gruppen, die Mütter, die Älteren, die Kleinkinder, zum Sport zu bringen. Dazu werden Sportwettbewerbe veranstaltet, explizit ohne Leistungsorientierung, also so nach dem Motto, dabei sein ist alles. Und parallel dazu gibt es auch ein wirklich riesiges Infrastrukturprogramm der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Also bis 1967 werden über 8.500 zusätzliche Sportplätze gebaut, über 7.000 Turnhallen, über 700 Freibäder und so weiter. Also da wird massiv in die Infrastruktur, in die Sportinfrastruktur investiert. Und der eigentliche Clou war aber die sogenannte Trimm-Dich-Bewegung. In der Schweiz der Vita-Parcours, komme ich gleich nochmal drauf. Und der Begriff Trimm, der stammte aus Skandinavien und legt den Fokus eigentlich auf Gesundheit und Wohlbefinden statt Wettkampf. Also eine einfache, für alle zugängliche Bewegung sollte das sein und eine staatlich unterstützte Form von Sport. Und das beginnt 1967 in Norwegen, wo die erste Trim-Aktion gestartet wird. Ein Jahr später gibt es bereits ähnliche Bewegungen in Schweden, in Finnland, aber auch in den Niederlanden und 1969 die erste internationale Trim- und Fitnesskonferenz in Oslo mit 8 teilnehmenden Ländern. Und Deutschland adaptiert dann diesen Begriff, also man übernimmt diesen Begriff, aus Trim wird Trimmen, also sich trimmen, sich körperlich betätigen und daraus wird dann die Trimm-Dich-Bewegung. Und der Ideengeber dahinter, der das Ganze maßgeblich gepusht hat, war Jürgen Palm, der später dann auch Geschäftsführer des Breitensports wurde beim Deutschen Sportbund. Und Palm brachte 1969 diese Idee einer massenmedialen Sportkampagne auf, weil er ist überzeugt, Sport können alle betreiben, auch Behinderte, Ältere, Übergewichtige, Ängstliche. Man muss es nur gut verkaufen. Und darum wählt er ein dezidiert positives Framing, so gegen dieses vorherrschende, gegen diesen vorherrschenden Diskurs auch, der aus Angst vor gesundheitlichen Problemen zum Sport bringen wollte. Und 2004 hat er dann rückwirkend gesagt, ich habe mir den Satz rausgesucht, weil ich finde, es bringt sehr gut auf den Punkt, wie das Vorgehen war. Er hat gesagt, wir haben den Senioren, die morgens um 7 Uhr ins Hallenbad gehen, gesagt, ihr treibt Sport, nicht ihr geht baden. Also man verkauft etwas, das Spaß macht, als Sport. Und das war so ein maßgeblicher Shift auch im Denken, was Breitensport sein soll.
Du hast gesagt, in der Schweiz gab es was Ähnliches, den Vita-Parcours. Kennen wir alle in der Schweiz immer noch. Ja. Also sind diese Sportposten in einem Wald, kann jeder benutzen, mit Übungen für Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit. Wurden wir auch in der Schule immer wieder dazu angehalten, die zu benutzen.
Genötigt.
Diese Anlagen, sind das eine Schweizer Sache oder gibt es die auch in Deutschland?
Es ist spannend, es ist etwas sehr Ähnliches und die Entwicklung auch in der Schweiz, in Deutschland, aber auch generell in westlichen Industrienationen in dieser Zeit, die verläuft in etwa parallel. Also der Vita-Parcours ist eigentlich das schweizerische Pendant zum deutschen Trimm-Dich-Pfad. Und auch sehr spannend, das nur eine kleine Klammer, der erste Vita-Parcours wurde im Mai 68 mit Unterstützung der damaligen Vita-Lebensversicherungsgesellschaft errichtet, nahe Zürich. Also auch hier schon, wenn eine Versicherung initiiert eine Bewegungsförderung, also dieser Gedanke, Sport dient der Gesundheitsprävention, war da schon handlungsleitend. Und in Deutschland hat der Deutsche Sportbund ab 1970 über 24 Jahre lang insgesamt 5 Trimm-Dich-Kampagnen initiiert, wo man dann eben auch diese Trimm-Dich-Pfade hatte. Und das Geniale daran ist, man hat das wirklich als eine Art Sportmarketing betrieben. Also diese Kampagnen, die hießen Trimm-Dich durch Sport, war so die erste, die Motivationskampagne mit auch mit diesem berühmten Trimmy, die Symbolfigur, so eine sympathische, niederschwellige Identifikationsfigur. Dann die zweite Kampagne hieß Ein Schlauer trimmt die Ausdauer. Also so den okay. Fokus auf Ausdauersport. Dann gibt es Spiel mit, da spielt sich was ab. Es gibt Trimming 130, die Bewegung ist die beste Medizin und so weiter und so fort. Also das Ziel dieser Kampagnen war Sport für alle. Und man wollte systematisch die Massenmedien nutzen und man hat konkrete Handlungsangebote geschaffen. Also die Bevölkerung sollte animiert werden zu körperlicher Aktivität, jenseits von traditionellen Vereinsstrukturen. Und das war wirklich visionär und hat eigentlich zum ersten Mal auch ein Bewusstsein geschaffen für Breitensport. Also diese Kampagnen, die Slogans, die neuen Werbeformen. Es wurde zum Beispiel auf Bierdeckeln geworben, auf Streichholzschachteln, es gab Autoaufkleber, es gab sogar eine Trimm-Melodie, so als akustische Marke. Also das war eigentlich Sportmarketing vom Feinsten und war dann auch die Grundlage für spätere Gesundheitskampagnen des Staates, zum Beispiel die AIDS-Prävention.
Okay. Hören wir doch rein in eine dieser Kampagnen. Man kann die auf YouTube immer noch finden aus den 70er Jahren. So klang das in etwa.
Karl Gustav, dieser Schlaue, fährt wieder mal ins Blaue. Er fährt durch Felder, Wälder, Wiesen, um zu entspannen, zu genießen. Er radelt ruhig, stetig, zünftig. Ausdauernd trimmt man sich vernünftig. Er fährt bergauf und auch bergab. Karl Gustav macht so schnell nicht schlapp. Der Dauertritt in die Pedale hält Herz und Kreislauf jung auf viele Jahre. Denn sich ausdauernd zu bewegen macht fit. Und anderen überlegen. Ein Schlauer trimmt die Ausdauer.
Die Freude dran. Also Top-Marketing, ganz klar. Wie sieht denn die Bewegung in der Praxis aus? Also wie sieht das, wie macht man Trimm dich?
Wie trimmt man sich? Ja, am bekanntesten sind sicher diese Trimmpfade, analog einem Vita-Parkour, oder es gab auch Trimmparks. Und da hat man wirklich versucht, auf wissenschaftlicher Basis Bewegungsabläufe und Übungen anzubieten. Es gab auch Trimmspiele, also so eine Art Volksfeste, wo es ganz niederschwellige Leistungsanforderungen gab. Man hat Lauftreffs initiiert, also ist ein bis heute erfolgreiches Konzept mit Tausenden von Teilnehmerinnen. Und die Grundidee war so ein bisschen, man macht Angebote, die Spaß machen. Also die Idee war, etwas, das Spaß macht, trägt bereits den Anreiz auf eine Wiederholung in sich. Also Sport soll Freude machen. Und vielleicht ein letzter Punkt, ist kaum zu überschätzen die Rolle von Sabine Wedekind, die ab 1981 die erste hauptamtliche Referentin für Gesundheit und Sport war beim Deutschen Sportbund. Und Wedekind hat erstmals diese Trimm-Dich-Kampagnen wissenschaftlich fundiert. Sie hat epidemiologische Studien durchgeführt, sie hat wissenschaftliche Hearings mit Experten organisiert und hat auch differenzierte Zielgruppenstrategien entwickelt. Also hat quasi von dieser Bauchfühlkampagne, die es anfänglich war, das Ganze hin zu einer wissenschaftlich fundierten Gesundheitsförderung gebracht. Also polemisch gewendet vielleicht eine Professionalisierung der Gesundheitsoptimierung. Aber, und das ist auch ganz wichtig, man hat dann auch erkannt, wo die Grenzen waren. Also man hat festgestellt, es gab zwar eine enorm hohe Bekanntheit der Kampagnen, also bis zu 94% der Befragten wussten über diese Kampagnen, aber es gab eben auch nur begrenzt feststellbare, dauerhafte Verhaltensänderungen. Und man hat dann auch festgestellt, der Erfolg dieser Trimm-Dich-Kampagnen, der korreliert eben mit dem Bildungsstand, mit dem Alter einer Person, mit dem Geschlecht. So. Also Wirkung und Effekt unterscheiden sich da teilweise oder unterschieden sich massiv. Aber trotzdem, ich glaube, diese Trimm-Dich-Kampagnen, die haben wesentlich auch die Entstehung dieser heute gängigen Fitnesskultur, dieser Sport- und Bewegungskultur mitgeprägt und mitentstehen lassen. Ja. Und was wir ja heute auch haben, Alan, sind diese ganzen auch kommerziellen, industriellen Auswüchse von Fitness oder Ausprägungen von Fitness. Und interessanterweise entsteht das ja eigentlich in etwa zeitgleich wie diese Trimm-dich-Bewegung. Also die Fitness wird in den 60er und 70er Jahren zu einer regelrechten Industrie, so neben diesem breiten Sportkonzept. Wie geht das zusammen oder wie ist diese Entwicklungslinie?
Ja, das eine hast du schon angesprochen, das ist die Sorge über Zivilisationskrankheiten, die eben vor allem in den USA sehr stark ist, wo man ja viele dieser Fälle dokumentiert, wo auch die Forschung recht weit ist. Und es gibt dann auch immer drastischere Warnungen von Ärzten. Aber es gibt auch einen Arzt, der das ganz, ganz praktisch denkt. Und das ist Kenneth Cooper. Der war ein amerikanischer Militärarzt und der hat 1968 ein Buch geschrieben, das wie ein Startschuss wirkt. Aerobics heißt es. Und in diesem Buch erklärt er, dass regelmäßiges Ausdauertraining gut ist für Herz und Kreislauf. Und er führt so etwas ein, das er den Cooper-Test nennt. Und das gibt es auch bis heute. Der Cooper-Test, das ist ja eigentlich ganz banal. Man läuft 12 Minuten und schaut, wie weit man kommt. Und je weiter, desto besser natürlich. Und dieses Buch ist auch ein bisschen am Anfang vom Jogging dann, als Massenphänomen. Also das kann man auch etwa auf diese Zeit datieren und auch dieses Buch ein bisschen, also das hatte einen Einfluss, weil es geht dann recht schnell, wenn man zurückblickt und es breitet sich dann ein neuer Markt aus für diese Jogger. Es gibt Laufschuhe, die wirklich so zum Massenphänomen werden. Es gibt natürlich auch dann die Fitnessgeräte und die Studios, aber es ist auf jeden Fall eben der Anfang einer gewissen Kommerzialisierung des Körpertrainings.
Aber Jogging war ja nicht gleich akzeptiert. Also das ging ja nicht einfach so mit einem Buch.
Nein, überhaupt nicht. Und vor allem nicht hier bei uns, also in Europa. In den frühen 70ern war es so, habe ich jetzt alles nachgelesen, da wurden Jogger und Joggerinnen regelrecht verspottet.
Es gab, stell dir vor, heute.
Ja, eben. Es gab bissige Glossen in Zeitungen. Ich habe eine alte Ausgabe der Süddeutschen Zeitung gelesen und da wurde beschrieben, wie Passanten riefen, hopp, hopp, wenn da jemand vorbeirannte oder kauf dir doch ein Fahrrad. Also so ein erwachsener Mensch, der einfach so durch eine Stadt rennt, ohne Ball, ohne Wettkampf, das galt ein bisschen als verdächtig. Und der Spiegel, noch so ein Medium, der berichtete damals höhnisch, dass nur Ratten von Natur aus liefen. Also das war so ein bisschen der Ton, der diese Jogging-Euphorie am Anfang begleitete. Aber ja, dann setzte sich das Laufen trotzdem durch. Zuerst in den USA, da war es so, dass, ach, da gab es schon einen Konnex zur Kommerzialisierung. Da gab es Leute wie den Coach Bill Bowerman oder Bowerman, weiß gar nicht, wie man richtig sagt, von der University of Oregon, der Mitgründer von Nike, dem großen Schuhimperium. Das waren Leute, die auch Jogging dann mit cleverem Marketing populär machen, also eben über die Schuhe zum Beispiel, über die Vermarktung der Schuhe. Zum Beispiel der Cortez. Hat das auch mal einen Cortez?
Nein.
Ich auch nicht, aber dieses legendäre Kultobjekt da, das ja auch immer mal wieder populär wird dann. Und dann gab es ja auch Filme wie Forrest Gump. Da weiß wahrscheinlich jeder, hat da die Bilder vor sich, wie er da rumrennt. Also Jogging, auch Laufen an sich, das wird dann in den 70ern auch dann, nachdem es zuerst ein bisschen verdächtigt angeschaut wurde, wird es dann schon recht rasch zum Symbol für Selbstdisziplin, Gesundheit. Ja, und trägt dazu bei, auch das Fitness dann von einer so eher vielleicht doch noch Nischenpraxis zu einem Massenmarkt auch wird.
Und wenn wir von Massenmarkt sprechen, müssen wir natürlich auch über Jane Fonda sprechen. Wer war Jane Fonda, bevor sie zur absoluten Fitness-Ikone wurde?
Jane Fonda war in den 60ern zunächst einfach mal eigentlich eine Schauspielerin, aber eine sehr gefeierte. Sie war die Tochter von Henry Fonda, dem großen Hollywood-Star. Und sie war auch politisch aktiv gegen den Vietnamkrieg, für die Frauenbewegung. Und dann Ende der 70er hat sie das Problem, dass sie sich bei Dreharbeiten für einen Film den Fuß bricht und dann eine neue Trainingsmethode braucht. Und so landet sie dann bei einer Fitnesstrainerin, Lenny Kasten, und geht dahin, übernimmt eine Übung und eröffnet mit ihr dann auch ein Studio. Natürlich in Hollywood, ja. Also in den Beverly Hills.
Natürlich.
Ja. Und aus diesem Studio heraus schreibt sie auch ein Buch 1981 und nimmt später dann ihr erstes Workout-Video auf. Und das, ja, das ist dann eine ziemliche Sensation. Jane Fonda's Workout von 1982 ist die meistverkaufte VHS-Kassette aller Zeiten. Ich glaube, 17 Millionen Exemplare in einem Jahrzehnt.
Und wahrscheinlich Millionen Raubkopien noch.
Ja, natürlich. Und auch ein großes Geschenk für die Videorekordindustrie, weil ganz viele Leute offenbar kaufen sich überhaupt erst einen Videorekorder, damit sie da diese Jane Fonda
zuschauen können.
Genau. Ja. Also das ja, war schon ein rechter Erfolg, den sie da hatte. Ja.
Wahrscheinlich nicht alle aus denselben Gründen, aber warum hatte gerade Jane Fonda so einen Erfolg? Also ich meine, es gab ja in dieser Zeit auch andere Vorbilder.
Ja.
Was kommt bei ihr zusammen?
Ich glaube, bei ihr kommen mehrere Gründe zusammen. Erstens, sie brachte eben diesen Glamour. Also da stand ja nicht dann irgendeine Trainerin da bei einem im Wohnzimmer quasi, sondern ein Hollywood-Star. Millionen von Menschen kannten sie schon aus dem Kino. Also das war sicher was. Dann traf sie sicher einen Nerv der Zeit, auch was so die Geschlechterdynamik betraf. Frauen in den 70er Jahren, das war eine Zeit der Emanzipation, wo sie sich auch mehr Freiheiten auch im Alltag eroberten.
Ja.
Aber die Fitnessstudios, die es gab, das waren immer noch Männerdomänen. Und wenn eine Frau ungestört, selbstbestimmt, ohne komische Blicke von außen trainieren wollte, dann waren von das Videos eigentlich die perfekte Möglichkeit. Und drittens, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sie hatte eine klare Ästhetik. Ja, diese Leggings, die sie da hatte, Stulpen, Stirnband, ich weiß gar nicht, wie man dem alles sagt, mit diesen Leoparden mussten da, das wurde so der Fit-Look der 80er, also sofort erkennbar. Also das war eigentlich auch ein bisschen eine Uniform, aber eine coole. Und letzter Punkt, glaube ich, auch ganz wichtig, habe ich am Anfang gesagt, eben, sie war auch Jane Fonda war immer politisch, aber sie hat das natürlich dann auch benutzt in dem Sinn. Also sie hat ihren Feminismus auch über die Bewegung gelebt. Sie hat das damit verbunden. Sie hat gesagt, Bewegung ist für Frauen nicht nur etwas, das erlaubt ist, sondern das auch befreiend ist. Und sie hat das dann ganz konkret so gemacht, dass sie ihre Gewinne aus dieser Workout-Serie, aus diesen Videos, hat sie direkt in politische Projekte gesteckt, unter anderem gegen Atomkraft, für Frauenrechte. Also ja, wer so ein Video kaufte, der macht eigentlich unter anderem auch Werbung oder unterstützt ja auch progressive Anliegen, kann man sagen.
Und dennoch, trotz der ganzen Progressivität, ihre Videos, Aerobic, das hatte ja auch Schattenseiten, oder?
Ja, definitiv, weil sie haben natürlich auch ein bestimmtes Ideal transportiert. Also schlank, durchtrainiert, Stahlkörper. Ja. Und viele Frauen empfanden das auch als Druck. Und Jane Fonda selber hat später auch offen über ihre Essstörungen gesprochen. Aber eben in der Zeit, als diese Videos dann ganz erfolgreich waren, ich meine, wenn man sich das anschaut, sie rief ja da so Sätze wie «Feel the burn», «No pain, no gain». Also das konnte, glaube ich, auch für viele Menschen überfordernd sein. Und es war auch eine Zeit, es gab viele Warnungen auch von Ärztinnen, Ärzten, die sagen konnten, hey, Schmerz kann man auch missverstehen, man kann sich da auch verletzen. Also es war jetzt nicht unbedingt vielleicht, was man heute noch als absolut State-of-the-Art anschauen würde, glaube ich. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, also Fonda hat eine ganze Generation geprägt und bis heute gilt Aerobic, das, was sie gemacht hat, gilt ja auch als Synonym für diese Fitnesswelle dieser Zeit.
Und es ist ja auch in der Zeit nicht unbedingt negativ konnotiert, mehrheitlich, diese Welt der Fitnessstudios, der Fitness-Tempel auch, die wächst in dieser Zeit. Wie sind die Schritte in dieser Entwicklung hin zu den heutigen Fitnessstudios vielleicht auch?
Ja, die Studios sind ein wichtiger Punkt, weil sie eben wie ein weiteres Stammbein sind, dieser neuen Industrie. Also man hatte diese Aerobic-Welle und diese Videos und dieses Zeug, aber man hatte dann eben auch diese Studios. Und der vielleicht wichtigste Ort war Gold's Gym in Venice in Kalifornien. Es kommt immer wieder kommen diese Dinge aus Kalifornien, wenn man nach zurückblickt. Das war ein Ort, 1965 gegründet von einem Mann namens Joe Gold. Und das war eigentlich mal ein Treffpunkt für Bodybuilder, aber wurde dann auch viel mehr als das. Also in den 70er, 80er wurde das wirklich so zu einer so, ja, Keimzelle der globalen Fitnesskultur. Ein ganz auch mythischer Ort für viele Leute. Also dort trainierten Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno. Da wurde auch dieser Kultfilm gedreht. Ich habe den nie gesehen, aber ich kenne ganz viele, die da das größte Ding aller Zeiten finden, Pumping Iron. Und aus diesem kleinen Studio wurde dann eigentlich ein weltweites Franchise mit hunderten Filialen. Parallel entstanden dann auch ganz viele Nachahmer natürlich. Also neue Ketten, klar, die vielleicht nicht ganz so fest auf Bodybuilding machten, aber halt auch dieses Bild pflegten von einem Fitnessstudio als auch sozialem Treffpunkt. Und eben besonders in Kalifornien, da war das dann sehr wichtig. Also da sah man dann diese Stars der 80s, Nicolas Cage, Madonna, die gingen dann ins Training, wurden fotografiert dabei, wie sie ins Training gingen. Und das fand dann auch in Europa Nachahmer. Auch in Europa entstanden in den 80ern diese ersten Ketten. Und ich glaube, das ist wirklich die Zeit, wo danach das Fitnessstudio zum Synonym wird für einen bestimmten, wahrscheinlich auch sehr urbanen Lifestyle. Fitnessstudios gibt es in den Städten ganz lange.
Ja, klar. Also entsteht in dieser Zeit, in diesen 70er, 80er Jahren, eigentlich die Fitness, wie wir sie heute kennen.
Ja, ich würde sagen, die Grundzüge entstehen schon dann, ja. Also eben Jogging, Aerobic, Studios, das sind die drei Pfeile, die es heute immer noch gibt. Heute sagt niemand mehr Aerobic. Heute eben macht man irgendwie YouTube-Übungen nach oder Instagram-Übungen nach und sie sind ein bisschen anders und sind vielleicht ein bisschen mehr Yoga inspiriert, whatever. Aber so die Grundstruktur dieser Industrie, glaube ich, die entsteht dann. Und ja, ich glaube, das ist auch der Moment, wo eben Fitness mehr ist als einfach körperliche Betätigung oder Bewegung, sondern auch Markt, auch Mode zum Teil und Identität.
Ja. Und was es ja immer war, aber eben auch in dieser Zeit ganz besonders ist, es ist auch politisch. Also wir haben viel über Sport gesprochen, Turnen, Medien, Kampagnen, Gesundheitsprävention und so weiter. Aber Fitness, Sport war eben immer auch politisch aufgeladen. Ja. Und du hast ja da ein tolles Beispiel rausgesucht.
Ich habe ein schönes Bild einfach gefunden von Ronald Reagan, der da in Fitnessmontur sich ablichten ließ, immer wieder in den 80ern, also Ronald Reagan damals der Präsident der USA. Und ich glaube, es fing schon dort an, die Inszenierung der Fitness, die politische Inszenierung. Also eben Reagan, der ließ sich wirklich überall filmen, beim Holzspalten, beim Schwimmen, beim Krafttraining. Aber die Botschaft war immer eigentlich die gleiche, ein starker, disziplinierter Körper, der steht auch für eine starke, mächtige, disziplinierte Nation. Also Reagan hat das sehr personifiziert. Und interessant finde ich, auch wenn man es aufs Deutsche überträgt, dass sich diese Symbolik dann auch auf die Sprache übersetzt. Also das ist die Zeit, auch die 80er, wo Begriffe auftauchen wie Abspecken oder Fitnesskur. Und jetzt nicht im Gesundheitskontext, sondern ganz explizit in Debatten über den Staat, über Verwaltung, über öffentliche Finanzen.
Budgets.
Ja, genau. Also die Idee ist so wie man überflüssige Kilos los wird, so
man muss überflüssige Ausgaben loswerden.
Genau. Abspecken. Ausgaben, Lasten, also Fett. Also es ist ein bisschen ein Bild vom Staat, das man versucht mit diesen Sportkonnotationen zu befüllen. Also weniger Fett, mehr Effizienz gilt nicht nur für deinen Körper, gilt auch für deinen Staat. So.
Ein schlanker Staat ist gesund.
Ja.
Also Fitness wird damit eigentlich auch, oder die Begrifflichkeiten auch aus dem Sport, aus Fitness, aus der Bewegungsförderung, wenn man so will, die werden auch zu einer Art kultureller Code, zu einer kulturellen Sprache.
Ja, und vor allem auch von einer Sprache, die auch wirklich von den Eliten aus Politik und Wirtschaft gebraucht wird. Also wenn man sich so Bilder anschaut von Managern auch oder Regierungschefs der 80er, die posieren dann auf Rennrädern oder so Langlaufskien und das war etwas Neues. Das gab es vorher nicht. Vorher war ja, ein Schnappschuss aus den Ferien eines Politikers, der war ganz anders konnotiert, mehr mit Genuss und so. Ja. Und jetzt ist es aber was anderes. Jetzt ist das Signal, hey, schaut her, ich bin diszipliniert, ich halte durch, ich habe meinen Körper im Griff, also habe ich auch mein Amt im Griff. Und ja, ein bisschen negativ geframed, also wer dick ist, der wird dann halt in dieser Logik irgendwie nicht als leistungsfähig, sondern als träge, ja, oder so.
Ja, wie du sagst, es ist natürlich ein, auf eine gewisse Weise ist es ein schmaler Grat. Also wir haben ja heute auch diese ganzen Auswüchse, überall Proteine, sportlicher Optimierungswahn, also mehr Leistung durch gesündere Körper, durch Training und so weiter. Also da muss man ja auch immer schauen, dass quasi die Lust an der Bewegung nicht verloren geht, die ja wissenschaftlich belegt durchaus positiv ist. Also dieses, ja, selbstreflexive Moment auch beim Sport machen ist ja ganz wichtig und allen, wir wollen ja positiv aufhören. Wir mögen ja beide Sport, auch wenn wir nicht immer genügend Zeit dafür finden, glaube ich doch, dass diese Geschichte des Sports, der Bewegung, der Fitness auch zeigt, dass Sport etwas Positives sein kann, dass Gesellschaften verändert, dass bedeutsam ist und das eben auch für das persönliche Wohlbefinden, das seelische Wohlbefinden durchaus wichtig ist. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bewegt euch vor allem in 2 Wochen wieder zu diesem Podcast. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bis dann. Macht's gut.
Passt auch gut übrigens zum Sport im Fitnessstudio. Ein Podcast im Ohr.
Absolut. Absolut.
Alles Gute, bye bye.